Morgen möchte ich mit euch eine Entdeckung teilen, die für mich außerordentlich kostbar ist. Sie prägt mich stark in meinem ganzen Wesen und vielleicht gelingt es mir, auch dich da dafür zu begeistern. In der Bibel gibt es ja so ganz spezielle Themen. Eins ist zum Beispiel das Thema vom tausendjährigen Reich. Das ist die Zeitspanne von diesen tausend Jahren, die in der Offenbarung 20 genannt und beschrieben ist. Die Bibel erwähnt da einmal ganz konkret. Aber wirklich wissen, tun wir wenig darüber. Glaubst du, das ist ein wichtiges Thema für dich und mich? Ganz anders verhält es sich mit dem Thema von heute. Der Christoph Künzli hat kürzlich zwei berührende Predigten darüber gehalten. Er hat darüber gesprochen, wie er sich musste lösen von Prägungen von seinem Vater, von seinem lieblichen Vater, weil er sie fast eins zu eins auf Gott übertragen hat. Wir haben sehr gut gespürt beim Christoph, da redet er über etwas, wo sein Leben das tiefste verändert hat. Ihr hört mich. Heute geht es mir um den Vater. Im Neuen Testament kommt das Thema über 400 Mal vor. Und über 200 Mal wird es in Bezug auf Gott gebraucht. Gott als Vater. Während einer langen Zeit habe ich immer gemeint, in der Bibel ging es hauptsächlich um Jesus Christus. Ja, natürlich geht es um Jesus. Ohne ihn läuft gar nichts. Aber das Ziel von Jesus ist, uns den Vater zu zeigen. Jesus hat alles da, um uns den Weg frei zu schaufeln, damit wir zum Vater kommen können. Dem Vater näher zu sein, ihn gut zu kennen, das war sein grosses Anliegen und das ist immer noch sein grosses Anliegen. Also, das Thema vom tausendjährigen Reich darfst du ganz beruhigt auf der Seite lassen. Aber Gott als Vater, da musst du unbedingt Bescheid wissen darüber, weil da geht es um Lebenssinn. Kennst du den Vater gut? Den Vater im Himmel? Ich möchte heute einen besonderen Aspekt von dem Vater so hervorheben. Darum gehe ich jetzt auch gerade zurück zum Anfang, so wie letzten Sonntag Veronika Schmidt. Wenn wir den Vater kennen wollen, dann müssen wir den Anfang mit ihm und uns genau anschauen. 1. Mose 1, 27. So schuf Gott den Menschen als sein Abbild, ja, als Gottes Ebenbild, und er schuf sie als Mann und Frau. Er segnete sie und sprach, vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Ihr sollt herrschen über alle Tiere, über die Fische, die Vögel und alle anderen Tiere auf der Erde. Christen glauben, dass Gott sie in seinem Ebenbild geschaffen hat. Was kann denn das bedeuten? Und was macht es für einen Unterschied, ob wir das verstehen oder nicht? Zuerst wird das in dem Vers einfach so als Tatsache angestellt. Es ist ein Fakt. Es ist nicht ein Wunschtraum von Gott. Es heisst nicht, ja, Gott versuchte mal oder am liebsten hätte er. Es heisst, so schuf Gott den Menschen als sein Abbild und zwar als Mann und Frau. Du und ich, wir sind sein Abbild. Sein Abbild, sein Ebenbild. Heisst das, dass du vielleicht die Augenfarbe von Gott hast? Oder vielleicht seine Gangart? Sind das die geistigen Fähigkeiten, Kreativität oder Willensfreiheit oder Vernunft? Oder bezieht sich das etwa auf die Fähigkeit, dass wir mit Gott in Beziehung treten können? Der Text selber erklärt die Frage. Es heißt: Gott segnete sie und sprach, vermehrt euch, bevölkert die Erde, nehmt sie in Besitz, ihr sollt herrschen über alle Tiere, über die Vögel, die Fische und alle anderen Tiere auf der Erde. Also, was bedeutet Gottes Ebenbild sein? vermehren sollen wir uns, in Besitz nehmen sollen wir und wir sollen herrschen. Über wer sollen wir herrschen? Über dir, nicht übereinander. Gott hat das alles geschaffen und hat es uns in die Hände gegeben. Uns als seine Repräsentanten, als sein Ebenbild. Sein Ebenbild sein heisst, Repräsentant von Gott sein. Wir sind nicht Gott, aber wir repräsentieren ihn. Das ist unsere Rolle, das ist unsere Bestimmung und das ist unser Lebenssinn. Ich glaube, je besser wir die Tatsache verstehen, je kleiner wird unser ewiger Hang, den wir alle ein bisschen haben, zu Minderwertigkeit, zu Überlegenheit und Stolz. Ich bin geschaffen als Repräsentant von Gott. An meinem Platz, wo ich bin, da, wo ich gerade lebe. An deinem Platz, wo du gerade stehst, repräsentierst du Gott. Ob du willst oder nicht. Indem du dich vermehrst, indem du in Besitz nimmst, was Gott dir gegeben hat und indem du der Natur gut schaust. Du musst keine Angst haben. Du musst nicht alles selber machen. Weil er hat ja viele von uns geschaffen, um diese grosse Aufgabe miteinander zu bewältigen. Er hat uns als Männer und Frauen geschaffen. Wenn du das so ein bisschen überlegst, dann fängst du an zu merken, was das für eine mega grosse Würde ist, die Gott uns hier gibt, jedem von uns. Das begeistert mich. Manchmal, wenn ich den Tag so anfange, dann sage ich zu Gott, also heute tue ich dich ja repräsentieren und dann tue ich mich mal schön anlegen, ich mache das Beste aus mir, wo geht. Und kürzlich nach einer Beratung habe ich zu Gott gesagt, also nächstes Mal werde ich probieren, dich noch ein bisschen besser zu repräsentieren. Ich werde die Frau nämlich fragen, ob sie schon eine persönliche Beziehung zu dir hat. Das habe ich dann auch gemacht und die Frau hat mir freudestrahlend erzählt, wie sie vor sehr langer Zeit einmal Ja gesagt hat zu Gott, aber jetzt wieder anfängt, die Beziehung zu ihm zu pflegen. Du bist Repräsentant Gottes auf dieser Erde. Um jemanden zu repräsentieren, müssen wir ihn kennen. Das ist total logisch. Und je besser wir Gott kennen, je besser repräsentieren wir ihn. Darum bin ich ganz persönlich immer wieder motiviert, ihn besser kennenzulernen durch die Bibel. Ich habe, weil da drin sehe ich immer wieder neue Aspekte von ihm. Ich werde erinnert, wie er wirklich ist. In diesem Jahr habe ich mich so ein bisschen durch die Jahresbibel gekämpft. Ich bin bis zum Juni gekommen, weil ich bin ein bisschen eine langsame Leserin. Und so jetzt in diesem neuen Jahr habe ich mir Inspiration gekauft, Inspiration von Gottes Wort. Da kann ich jeden Tag wieder einen Abschnitt lesen, mit ein bisschen Erklärungen. Das ist ein bisschen einfacher für mich, wie die Jahresbibel. Und ich habe 3 von denen gekauft, weil 2 Bücher wollte ich 2 Freundinnen geben, weil ich wollte dann mit denen ab und zu darüber austauschen, was sie verstanden haben bei diesem Tagestext. Auch in der Natur sehen wir natürlich immer wieder, wie Gott ist und wer er ist und wie er, was für Eigenschaften er hat. Ich will unbedingt prägt sein von ihm, damit ich ihn mehr und mehr kann repräsentieren. Im zweiten Teil von dieser Predigt möchte ich über die Art und Weise reden, wie Gott uns als Vater befähigt zu dieser Aufgabe. Gott braucht ja für sich selber das Bild vom Vater, weil das ist ein Bild, das wir gut verstehen. Er ist immer Vater, aber er ist auch immer Gott. Er hat Sachen, die wir nie werden haben. Zum Beispiel ist er allmächtig. Er darf Menschen richten, weil nur er ist vollkommen gerecht. Und wie Gott mit uns ist, sollen wir mit unseren Kindern auch sein, zum Beispiel. Hey Leute, es ist eine grosse Sache, dass wir für unsere Kinder Repräsentanten von Gott sind. Der Urs Brugger wird uns jetzt erzählen, wie er das selber persönlich erlebt hat, wie er befähigt worden ist von seinem Vater und wie er jetzt als Vater seine Söhne befähigt.
Genau. Ja, ich habe ein Beispiel, eins, wo es eben darum geht, wo mein Vater mich befähigt hat und eins, wo ich meine Söhne befähige. Was mein Vater mir mitgegeben hat, ist ja ganz eine Menge. Ein konkretes Beispiel habe ich aber, und zwar haben wir daheim ein Kleinbauern, er war Lehrer, aber wir hatten noch Kleinbauern mit Schaf und Hühner und diversen anderen Tieren noch. Und er hat viel gearbeitet ums Haus herum und am Haus. Und das hat er richtig gern gemacht. Und wenn er so eine Arbeit fertig hat oder so ein Projekt, dann hat er sich auch so richtig können freuen. Und die Freude, die hat er im Beat, dem Brüder und mir, einfach auch mitgegeben. Und dann, wenn wir zusammen zu dritten irgendeine Arbeit haben, irgendeinen Haufen Holz verspaltet oder verfräset haben, oder irgendeinen Plätzesteinplatz gelegt oder ein Zimmer getäfert, dann hat der Vater am Schluss immer so ein Freudenliedli angestimmt und dann haben wir losgesungen und dann einfach dieser Freude Ausdruck gegeben. Und das war einfach sehr motivierend gewesen, etwas zu machen. Und genau, das ist so das Beispiel von meinem Vater, ganz schönes. Und dann, wie tue ich meine Kinder befähigen, den Alwin und den Aram? Da musste ich ein bisschen hirnen und ich habe sie zwei gefragt und gesagt, du, was habt ihr das Gefühl, wo tue ich euch befähigen? Und dann haben sie gemeint, ja, ihnen kommt nichts in Sinn. Bei den Hause kann ich eben nicht so gut helfen, da brauche ich einfach die Mama. Ja, gut. Ich glaube, es ist einfach wichtig und sehr wertvoll, gerade als Papi Zeit mit ihnen zu verbringen und interessiert sie an ihrem Leben und an dem, was sie beschäftigen, an ihren Fragen. Und dazu ist mir das Beispiel in Sinn gekommen. Und zwar hat einer von beiden hat einmal die Frage gestellt und gesagt, du Papi, warum geht die Luft um uns herum nicht ab? Weil wir sind ja im Weltall und irgendwie, wieso bleibt die Luft da? Die könnte ja ab und so. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist jetzt noch eine gute, so eine typische Kinderfrage, oder? Ich war auch gerade am Hagen gsi. Nachher hat es aber eine richtig coole Situation gegeben. Wir haben zusammen diskutiert und haben Theorien aufgestellt und überlegt, warum das da so ist. Und der Alwin hat dann gesagt, ja, vielleicht sei die Atmosphäre wie eine Haut oder wie ein Ballon und so. Und darum geht die Luft nicht ab. Da haben wir überlegt, ja, aber wenn ja die Trageten rausgehen, dann gäbe ja da ein Loch und dann ist wie ein Ballon. Und dann haben wir auf verschiedenen Seiten haben wir weiter studiert und irgendwann haben wir überlegt, ja, vielleicht könnte es noch einen Zusammenhang haben mit der Erdanziehung, weil ja die Luft auch eine Masse hat und wahrscheinlich beeinflusst ist durch die Erdanziehung. Und in Erdnähe ist ja auch die Luftdichte grösser und weiter weg ist die Luftdichte geringer. Da dachte ich, da könnte ich die Theorie noch unterstützen. Und da sind wir natürlich ins Internet noch geforschen, geschaut, ob da jemand sein könnte. Und das war einfach so ein cooler Moment gewesen. Und ich glaube, Befähigung die drin ist, ja, ihnen Mut zu machen, oder? Dass sie ihren Fragen angehen, dass sie sich auf die Suche machen und Antworten finden und einfach spannende Entdeckungen machen. Ja, das wär's.
Danke vielmals. Bitte. Oder, wo man Urs das erste Beispiel erzählt hat, hat er mir gesagt, und weißt, wenn ich jetzt heute etwas fertig mache, ich könnte damit juchzen und singen. So prägt es ihn. Wir möchten jetzt nochmal ein Musikstück hören von euch beiden und ich wünsche mir, dass du während dem Musikstück dir ganz neu bewusst machst, du bist Repräsentant von Gott, du bist es. Nimm die Würde an, nimm sie entgegen, richte dich innerlich auf und freu dich drüber. In unserem zweiten Teil möchten wir jetzt darüber nachdenken, wie befähigt uns denn der Vater im Himmel, wie der Urs erzählt hat, wie er es macht mit seinen Söhnen. Ich war etwa 3 Monate Mami von meinem ersten Kind und dann bin ich zum Hausarzt gegangen. Ich war echt verzweifelt. Ich hatte das Gefühl, Ich habe bei der Geburt, dass ich mir mein Gedächtnis abhanden komme. Der Arzt hat mich gefragt, ja, was ich denn will machen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich will gerne Bücher lesen über Erziehung und ich könne mich überhaupt nicht konzentrieren. Da hat er mich angelächelt und hat gesagt, ach, legen Sie doch die Bücher auf die Seite. Wissen Sie, der Schöpfer liefert mit der Geburt gerade auch noch das Wissen mit, das Sie brauchen, um für Ihr Kind ein gutes Mami zu sein. Ich habe seither doch noch ein paar wirklich sehr hilfreiche Bücher gelesen zum Thema Erziehung. Trotzdem, es ist ein göttliches Prinzip, wenn Gott uns Aufgaben gibt, dann befähigt er uns dazu. Wie das aussieht, das wollen wir jetzt mal ein bisschen in Bibeltexte hineinschauen, wo für das Volk Israel ganz wichtig waren, sind zum Verstehen, wie Gott ist. Es ist aus dem Lied von Moses, 5. Mose 32, 4. Vollkommen und gerecht ist alles, was er tut. Er ist ein Fels, auf ihn ist stets Verlass. Er hält, was er verspricht. Er ist gerecht und treu. So zeigt sich da der Vater seinem Volk. So ist unser Vater im Himmel. Und dazu hat er auch dich befähigt. Jetzt denkst du vielleicht, halt, wir sind ja nicht vollkommen wie Gott. Ja, trotzdem hat er dich und mich dazu befähigt. Auf uns soll Verlass sein. Wir können halten, was wir versprechen. Wir können gerecht und treu sein. Ihr wisst es, ich bin seit vielen Jahren mit dem Andreas zusammen und ich erlebe, wie er die Eigenschaften angenommen hat. Ich habe mich auf ihn verlassen, er hält, was er verspricht und er ist treu. Das gibt unserem Leben eine grosse Freiheit und ich mache das auch. Und wenn es einmal nicht gelingt, dann wissen wir beide um Gnade, wo wir selber von dem barmherzigen Vater immer wieder überkommen. Und wir sind auch gnädig zueinander. Natürlich steht uns unser Egoismus da im Weg. Darum brauchen wir Jesus und den Heiligen Geist. Darüber haben wir schon ganz einen Haufen Predigten gehört, wie wir uns verändern können. Ja, vollkommen werden wir erst sein, wenn wir dann mal im Himmel ankommen. Aber befähigt hat uns der Vater trotzdem schon. In allen Lebensaufgaben geht es darum, Abbild von Gott zu sein, ihn zu repräsentieren. Manche Menschen gelingt davon sehr wenig, weil sie alles tun, aber um Gottes Willen nicht das, was Gott möchte. Sie lernen den Vater nie richtig kennen und sie sind darum blind und dumm fürs Leben. So heisst der übernächste Vers in unserem Lied hier von Mose. Also, wie befähigt denn uns jetzt der Vater? Im Vers 11 lesen wir es. Er ging mit ihnen um wie ein Adler, der seine Jungen fliegen lehrt, der scheucht sie aus dem Nest, begleitet ihren Flug und wenn sie fallen, ist er da. Er breitet seine Schwingen unter ihnen aus und fängt sie auf. So befähigt uns der Vater im Himmel. Wichtig zu verstehen ist da, sobald es um den menschlichen Vater geht, geht es immer um Mann und Frau. Gottes Ebenbild ist immer Mann und Frau. Wir sind Ergänzung von unseren Männern und Männer sind Ergänzung von den Frauen. Wir stehen nebeneinander. Wir dürfen unseren Platz einnehmen. Jetzt möchte ich die Art und Weise ein bisschen genauer anschauen, wie Gott uns denn befähigt. Der Vers, der redet ja von einer ganz natürlichen Entwicklung. Ich lese ihn nochmal. Er ging mit ihnen um wie ein Adler, der seine Jungen fliegen lehrt, der scheucht sie aus dem Nest, begleitet ihren Flug und wenn sie fallen, ist er da. Er breitet seine Schwingen unter ihnen aus und fängt sie auf. Wie eine Adler seine Jungen, so läuft es auch mit Gott und uns. So geht Gott mit uns um. Zuerst sind wir wie ein Baby. Wir können noch fast nichts. Wir brauchen Hilfe, wir brauchen Milch, wir brauchen Breili, wir brauchen Leute, die uns das alles parat machen. Dann wachsen wir an. Bei vielen von uns gehört die Zeit dazu, wo wir so ein bisschen dreijährig sind, trotzig und ein bisschen stur. Dann kommt in der Entwicklung eine ruhige Phase. Da lernen wir viel, da lernen wir viel über Gott, wir erleben viel, wir lernen die Bibel kennen, die Geschichten. Dann gehört auch eine Phase dazu, wo wir so ein bisschen Teenager sind. Wir hinterfragen, wir zweifeln, wir rebellieren vielleicht ein bisschen. Aber so langsam werden wir erwachsen. Wir wissen, was wir wollen. Und wir kennen jetzt Gott und seine Stimme. Wir wissen, wie gut er ist. In der Bibel tönt das Prinzip etwa so. Im 1. Korinther 13, 11. Als ich ein Kind war, redete und dachte und urteilte ich wie ein Kind. Doch als ich erwachsen wurde, legte ich das Kindliche ab. Ich möchte gern an dieser Stelle mit einem Missverständnis aufräumen. Die Bibel nennt uns Gottes Kinder, also Kind. Und in Bezug auf Gottes riesige Überlegenheit gibt uns das oft so das Gefühl von ganz klein sein, wie ein Würmli, steht es neu mit in einem Psalm. Das ist zwar ein bisschen unangenehm, aber es hat auch einen sehr schönen Vorteil. Weil als Kind haben wir viel weniger Verantwortung, als wenn wir erwachsen sind. Ich höre oft Leute sagen, ach, wenn mir Gott doch nur einen Brief vom Himmel schicken, dass ich richtig entscheiden könnte. Dass ich wüsste, ob ich den Beruf wählen soll oder den anderen, ob ich das Haus kaufen soll, ob ich den Mann heiraten soll oder doch den anderen, ob ich meinem Chef mal meine Meinung anvertrauen soll oder nicht. Wir sehnen uns nach prophetisch begabten Menschen, die uns sagen könnten, was wir machen sollen. Gott ist Vater. Er sieht das ganz anders. Er sagt, du bist jetzt kein Kleinkind mehr, wo ich ständig muss sagen, jetzt ist aber genug Schoki gegessen oder zieh dich doch bitte die warme Kappe an, sonst bist du anfällig für Covid-19. Nein, er sagt, du kennst mich ja inzwischen. Du kennst meine liebevollen Rahmenbedingungen, damit dein Leben gelingt. Tu, was du gut kannst, weil ich habe Gaben in dich hineingelegt. Ich habe dich ausgerüstet. Und mein Geist lebt in dir, wie du mich angenommen hast. Er erinnert dich, er warnt dich und er leitet dich. Ich vertraue dir, dass du gute Entscheidungen triffst. Es spielt mir nicht so eine Rolle, ob du jetzt ein Haus kaufst oder ob du es mietest. Ich vertraue deinem Urteil. Er sagt, ich vertraue dir die Verantwortung an. Und wenn du dann doch einmal umkehren sollst, dann breite ich meine Schwingen aus und ich bin da, ich fange dich auf, dass dich dann der Sturz nicht zerstört. Wir haben drei Kinder, die sind schon lange erwachsen. Natürlich wissen die immer noch in jeder Situation, was wir Eltern ungefähr darüber denken. Das brauchen sie gar nicht zu fragen, weil sie es ja, sie wissen es ja. Und wenn sie es doch einmal noch genau wissen wollen, dann können sie uns fragen. Das kommt jetzt eher selten vor. Sie tragen die Verantwortung und treffen die Entscheidungen nach ihrem besten Wissen und Gewissen. Und das freut Andreas und mich. Manchmal gehen sie links um vom Baum, und wir würden rechts umgehen. Schon ganz früh wissen die Kinder, was ihre Eltern gut und richtig finden. Aber weil sie gerade in der Entwicklungsphase sind, wo sie ihren Willen ausprobieren wollen, tun sie manchmal etwas anderes. Für die Fehler, die dann passieren, lässt Gott seine Gnade walten. Er vergibt. Und wir als seine Repräsentanten, wir machen das auch. Wir vergeben auch. Gott freut sich über den Weg, wo du gehst, weil du ihn kennst. Und es interessiert ihn, wie du bettest und ihm erzählst, wo du gerade dran bist, was dir Sorgen macht, was deine Überlegungen sind. Und du kannst ihn auch immer mal wieder fragen, wann er denn denkt. Er freut sich, dass du die Verantwortung angenommen hast. Du bist sein Ebenbild. Du bist sein Repräsentant. Und das Allerbeste ist, weil der Gott ein Vater ist, hat er dich auch dazu befähigt. Amen. Jetzt würde ich gerne beten, noch nach dieser Predigt. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns einfach innerlich willst, das Bild auftun, dass wir Repräsentanten sind von dir. Wir danken dir von Herzen für die mega Würde, die du uns gibst. Wir danken dir, dass du uns anvertraut hast, die Welt, die Erde, Kind. Du hast uns auch dein Reich anvertraut. Wir danken dir dafür. Und danke, dass du uns auch befähigt hast. Danke, dass du uns nicht nur in scharfen Wind gestellt hast, sondern dass du uns auch alles gibst, was wir brauchen zu diesen Aufgaben. Und lieber Vater, wir bringen jetzt dir unsere konkrete Situation von der Gegenwart mit dieser Pandemie. Du siehst, wie sie uns herausfordert und wie jeder an einem anderen Platz es auch ganz verschieden erlebt. Und wir möchten dir wirklich von Herzen danken, dass du uns ausgerüstet hast, auch für diese schwierige Situation. Du hast uns deinen Geist gegeben, der nicht der Geist ist von der Angst und von der Furcht, sondern es ist dein Geist von der Kraft, von der Liebe und von der Besonnenheit. Wir danken dir, dass wir dürfen liebenswürdig umgehen miteinander in dieser Zeit. Und wir danken dir, dass du uns eine Besonnenheit gegeben hast, wo wir wissen, wie wir uns verhalten sollen. Danke für dein grosses Geschenk. Amen.